Im Grunde ist das wie nach einem Krieg, wo die wichtigsten Themen rationiert sind.
Ich will Menschenleben schützen und ich will dafür sorgen, dass es halt diesem Planeten ein bisschen besser geht. Wäre mein Motiv dahinter.
Dieses Land hat nicht im geringsten Vorsorge getroffen. Denn wir haben ja zumindest einen etwas ruhigeren Sommer gehabt im letzten Jahr.
Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generationen, heute wieder an den Mikrofon. Zum einen Thomas Sattelberger, mein Gott, ich kann deinen Namen schon nicht mehr aussprechen.
Ja, wir haben ja fast schon 60 Podcasts.
Wir lassen das drin. Thomas Sattelberger, ehemaliger Topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP und meine Wenigkeit Fabian Grischkat, Influencer, Moderator und Aktivist. So, Thomas, du sitzt gerade in Bayern, oder?
Also ich sitze in Bayern und harre der Dinge, denn München hat jetzt zum zweiten Mal die 100 Tag, die 100 Fall-Inzidenz seinem Amt tritt der Lockdown in Kraft. Das heißt, in Bayern muss man den Hund mitnehmen, wenn man ab 22 Uhr unterwegs ist, weil ansonsten die Ausgangssperre gilt bis morgens um 5. Das heißt, das wird eine richtig happige Geschichte wieder.
Wie stehst du zur Ausgangssperre? Ich glaube, das ist ja ein Thema, was auch gerade in der letzten Woche immer hart diskutiert wurde. Auch Karl Lauterbach hat sehr viel auf Twitter dazu geschrieben und ich bekomme sowohl positives Feedback zur Ausgangssperre als auch aber viele kritische Stimmen mit. Was ist deine grobe Einschätzung? Verlässt du überhaupt nach 22 Uhr momentan dein Haus?
Nein, ich verlasse es nicht. Aber ich habe es früher ab und an verlassen, wenn ich noch einen späten Abendspaziergang machen wollte, auch ohne Hund, und durch den Park gelaufen bin, bei uns um die Ecke rum, bei der Kirche. Ich habe generell mit dem Thema Ausgangssperre in Summe ein Problem, denn wir sind inzwischen ja in einer Situation in Deutschland, wo wir alles so versaubeutelt haben. Mit dem Thema Impfpolitik und mit dem Thema Testpolitik, dass wir eigentlich immer wieder in einen Shutdown-Raum reintaumeln und hinterher die Kiste nicht in Ordnung kriegen. Und das beunruhigt mich am allermeisten, dass es hinterher nur kurz gut ist und dann wieder richtig in die Hosen geht.
Ich glaube auch, die Menschen sind weiterhin verwirrt. Also ich fordere ja seit Wochen schon einen härteren Lockdown und ich habe das Gefühl, gerade dieses immer mal wieder bisschen öffnen, dann wieder eine Notbremse ziehen, wieder in den Lockdown, in den harten Lockdown rein, aber auch nicht wirklich in den harten Lockdown rein. Also dann geht die Inzidenz vielleicht mal wieder leicht runter, dann wird wieder leicht geöffnet. Das bringt doch am Ende nichts. Das macht einen doch vollkommen Wahnsinn.
Ja, aber der harte Lockdown bringt doch auch nichts, wenn du nicht hunderte Millionen Masken hast, wahrscheinlich sogar ein paar Milliarden, Schnelltests. Denn wir müssen ja im Grunde, damit das hinterher wieder passabel läuft, müssen ja die Menschen in den Unternehmen jeden Tag getestet werden, die Schülerinnen und Schüler jeden Tag getestet werden. Wir müssen auch wissen, ob das in den Drogeriemärkten passieren kann oder ob das möglicherweise im Eigentest gemacht werden kann, auch dann in den Schulen. All das ist ja total verludert, rauf und runter, links und rechts. Und wir haben im Grunde gar nicht Vorsorge getroffen. Im Grunde ist das wie nach einem Krieg, wo die wichtigsten Themen rationiert sind. Und man sieht immer nur, dass du vielleicht noch mal zweimal in der Woche Kartoffeln bekommst oder Nudeln oder Butter oder sonst was. So, da sind wir haben als Nation, das ärgert mich furchtbar. Weil wir sind ja ein Land eigentlich der Perfektion, der exzellenten Massenproduktion. Unsere Autos laufen vom Band und haben eine Null-Fehler-Qualität. Und dann kriegen wir solche Themen nicht gehoben.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, aber es ist eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema. Wir wollen ja heute hier nicht nur über Corona sprechen, sondern über Themen, die uns wütend machen, beziehungsweise über Themen, die uns besorgen, über politische Themen, gesellschaftliche Themen, über die wir
zornig machen, wie auch immer, ja.
Genau, die uns beschäftigen, die uns fertig machen, und da würde ich direkt frecherweise auch da damit anfangen, wenn wir gerade schon beim Thema Corona sind. In den letzten Tagen, es ist auch egal, aus welcher Stadt man es gesehen hat, sei es in Hamburg, sei es in Berlin, sei es aber auch in Köln, sind immer mehr junge Menschen rausgegangen, haben sich in Parks getroffen, haben Partys, Raves veranstaltet, und ich weiß noch, dass ich vor nicht ganz einem Jahr, aber ich glaube 8, 9 Monaten, saßen wir mal bei dir auch in Bayern zusammen, und ich habe noch meine Generation so unglaublich verteidigt, habe gesagt, das sind nicht die jungen Menschen, die sich jetzt nicht an die Regeln halten, so wir feiern nicht, wir gehen nicht auf Partys, ich muss das alles gerade mal eben zurückziehen, ich muss das alles revidieren, was ich damals gesagt habe, ich kann momentan, wir sind ja auch ein Podcast hier der Generation, ich kann meine Generation schwierig verteidigen. Natürlich, der Großteil hält sich weiterhin an die Regeln, aber wenn ich mir die Bilder anschaue, jetzt von dieser Woche, wie gesagt, in Köln, wo ich auch mal gewohnt habe, am Aachener Weiher, ich hab 2 Minuten um die Ecke gewohnt, haben sich Leute in Gruppen von 20 Personen, 30 Personen, 40 Personen getroffen, haben natürlich nicht wirklich Abstand eingehalten, haben natürlich überwiegend keine Masken getragen, haben getrunken, haben geraucht, haben getanzt, haben gefeiert, mal davon abgesehen, dass sie auch alle ihren Müll haben liegen lassen, ne? Das ist jetzt für mich als Umweltaktivist auch nochmal so eine Sache. Die Parks sehen am nächsten Tag unglaublich scheiße aus und sind unglaublich zermüllt. Das macht mich einfach nur wütend. Das macht mich einfach nur, weißt du, Leute wie ich und auch ganz viele andere Menschen meiner Generation, die ich kenne, die gehen seit, ja, wirklich Monaten nicht wirklich vor die Tür, gehen nicht feiern. Wir alle würden gerne feiern gehen, ja? Ich würde auch gerne mal wieder auf ein Konzert gehen, ich würde auch gerne mal wieder tanzen, bis ich quasi umfalle. Aber aus gutem Grund tun wir das nicht. Und so ein paar Idioten, wie gesagt, in eigentlich nahezu jeder Großstadt, auch in Frankfurt, aber wie gesagt, in Hamburg haben wir die Bilder gesehen, in Köln, in Berlin, das macht mich einfach nur wahnsinnig. Da bin ich ein wenig wirklich enttäuscht, was heißt ein wenig, bin ich sehr enttäuscht von Leuten aus meiner Generation.
Also da geht es mir ganz anders. Also ich glaube, ich war vor einem Jahr, war ich im Grunde jemand, der die junge Generation in einem unserer Podcasts kritisiert hat. Denn ich war damals noch fast ein Stückchen im Glauben, dass wir tatsächlich einen Staat haben, der in einer disziplinierten und geordneten Art und Weise sozusagen das Thema Corona-Krisenmanagement in den Griff bekommt. So, und das, was du sagst, da wird ja eigentlich fast Ursache und Wirkung verdreht. Denn im Grunde, wir haben im Frühjahr zu wenig Masken gehabt, dann haben wir zu wenig Impfstoff bestellt, jetzt kommen wir nicht nach mit den Schnelltests. Das heißt, dieses Land hat nicht im geringsten Vorsorge getroffen. Denn wir haben ja zumindest einen etwas ruhigeren Sommer gehabt im letzten Jahr, wo man hätte drüber nachdenken können, was passiert eigentlich, wenn wir in eine zweite Welle reinkommen. Jetzt sind wir schon in der dritten Welle. Da wird ja im Grunde Täter und Opfer verquält. Die Menschen, die in den Parks jetzt sind, jetzt mal abgesehen davon, dass sie ihre Zigarettenkippen liegen lassen und ihre Flaschen, das finde ich auch eine Sauerei. Aber die Menschen, die sind doch eigentlich, die sagen doch, wir haben keine glaubwürdige Politik mehr.
Ja, aber das ist doch keine Form von Protest. Ich stimme dir vollkommen zu. Ja, ich sehe doch auch das Versagen der Bundesregierung. Ja, natürlich ist es ein Skandal, gerade was die Impfstrategien angeht, aber auch die Teststrategien angeht. Nur daraus resultierend jetzt sich zu sagen, okay, als auch vielleicht kleinen Protest schnappe ich mir meine Freunde und wir gehen hier am Abend im Park um die Ecke saufen, das ist nicht die Lösung. Das ist nicht, also damit bist du, also das ist doch kein, auch wie gesagt, Proteste wie Querdenken und Co., die führen ja zu nichts. Im Gegenteil, die machen alles nur schlimmer. Und ich stimme dir vollkommen zu. Ich sehe,
damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich bin nicht der Meinung, dass das jetzt sinnvolle Proteste sind. Aber ich habe mein Verständnis artikuliert, dass Menschen sozusagen ihrem Ärger und ihrer Wut auf die Art und Weise sozusagen ein Ventil geben.
Ja, also jetzt Jugendliche, die zum Beispiel im Park gehen, das ist nicht Querdenken. Also würde ich nochmal, da habe ich wirklich absolut gar kein Verständnis.
Ja, aber auch da sind ja inzwischen viele Bürgerinnen und Bürger drin, die schlicht und einfach sagen, der Staat kriegt es nicht gehebelt, der Staat versagt.
Ja, aber Thomas, du willst ja jetzt nicht hier im Podcast Du willst ja jetzt nicht querdenken in die Karten spielen.
Nein, ich will nicht querdenken in die Karten spielen. Ich bin aber auch dagegen, dass jeder, der bei so einer Demonstration inzwischen mitgeht, wo Zehntausende sind, ein Querdenker ist.
Naja, also wie gesagt, ich halte diese Proteste für vollkommen idiotisch und will das in keiner Form unterstützen. Und auch, ja, natürlich kann ich das verstehen, wenn da junge Menschen, 18, 19, 20-jährige Menschen in meinem Alter frustriert sind, auch von der Politik frustriert sind, aber es ist kein Protest, an einem Donnerstagabend, an einem Mittwoch oder einem Freitagabend in den Park zu gehen und mit seinen Freunden zu saufen und sich nicht an die Corona-Regeln zu halten. Das führt zu nichts, ich finde das nicht effektiv. Wie gesagt, es macht mich einfach nur wütend, weil ich halt weiterhin zu Hause sitze. Ja, ich gehe nicht abends in den Park mit meinen Freunden und trinke da.
Du bist aber nicht neidisch, oder?
Was heißt, ich bin nicht neidisch? Also ich würde es auch gerne machen, natürlich. Du, ich würde es auch gerne verreisen.
Was ist dann der gerechtfertigte Protest, wenn sie nicht auf die Straße dürfen, weil sie dann Gefahr laufen, als Querdenker vereinnahmt werden, wenn sie nicht in den Park dürfen? Was sollen sie denn eigentlich machen?
Mann, die sollen nicht protestieren, die sollen einfach erstmal zu Hause bleiben. So blöd das klingt. Die können sich gerne...
Du hast aber ein Bild eines Untertanen vor Augen.
Ich habe kein Bild eines Untertanen vor Augen. Ich befinde mich einfach weiterhin hier in der Pandemie. Wir sind zwischen Lockdown und immer wieder kleinen Öffnungen und dann wieder zwischen Notbremsen. Das Effektivste, ja, ist einfach weiterhin zu Hause zu bleiben. Ich habe mir letztens ein Interview von Dirk Brockmann angehört, falls du den kennst, vom Robert-Koch-Institut, der ist Infektionsmodellierer. Und er hat auch nochmal gesagt, eine ganz utopische Vorstellung, aber wenn halt alle Menschen auf dieser Welt für 14 Tage einfach in ihren eigenen vier Wänden stehen würden, komplett alleine isoliert, dann würden natürlich die Infektionszahlen sofort wieder auf null runterfallen. Das ist nicht möglich, ich weiß, das ist eine komplett utopische Vorstellung. Aber je weiter wir von dem Zuhause isolieren, von diesen Maßnahmen, die wir schon immer tausende Male hier besprochen haben, je weiter wir davon weggehen, desto rasanter steigen halt Zahlen. Das ist einfach gerade so. Wenn wir nicht mit dem Impfen hinterherkommen, wenn wir nicht mit dem Testen hinterherkommen, dann müssen wir, verdammte Scheiße, nochmal an unserer Disziplin arbeiten und zu Hause bleiben. Oder mit Abstand an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen.
Du bist dir schon bewusst, dass das, was du forderst, auf eine vierte und fünfte Welle rausläuft. Und zwar deswegen, und ich sagte deswegen, weil diese Regierung nach wie vor mit dem Thema Impfen und mit dem Thema Testen nicht nachkommt.
Ja, wie gesagt, da stimme ich dir ja vollkommen zu.
So, das heißt, wir machen einen harten Lockdown und hinterher hast wieder die Tests nicht. Und hinterher ist wieder nicht genügend Impfstoff da. Und hinterher hast wieder ein Desaster mit AstraZeneca. Da liegen doch die Probleme.
Natürlich, aber du kannst doch jetzt nicht sagen, okay, wenn wir es mit dem Impfen nicht hinbekommen, dann ist eh alles egal, kommt Leute, geht raus, steckt euch an. Das kann auch nicht die Lösung sein.
Nein, das ist natürlich ist das nicht die Lösung, aber dass ich verstehe, warum Menschen so reagieren und dass ich nicht den Gärtner dann zum Bock mache. Oder denn du vertauschst ja eigentlich schon Ursache und Wirkung.
Nein, aber diese Jugendlichen, das ist ja keine Form von Protest. Die gehen ja nicht raus und halten irgendwelche Protestplakate hoch. Mann, die gehen einfach nur feiern und sind damit halt eben auch nachher vielleicht auch nur ein kleiner Teil des Problems. Aber egal, wir hängen uns hier an dem Thema sehr lange auf. Was macht dich denn?
Ja, aber ich finde das schon spannend, dass in diesem Generationenclash, und es ist ja wirklich einer, du eigentlich die Seite vertrittst, die eigentlich ich machen müsste, der brave Bürger, der zu Hause sitzt und sozusagen mit sich geschehen lässt und ich im Grunde Verständnis äußere.
Ich kann irgendwann meine Generation nicht mehr verteidigen.
Also du siehst, Generationenclash kann wirklich auch heißen, dass jemand von der älteren Generation sich wirklich versucht, in 17-, 18-jährige, 23-jährige Menschen reinzuversetzen und zu sagen, ja, was ist Ursache und was ist Wirkung?
Ja, das kann aber eben auch bedeuten, dass ein 20-Jähriger zu seiner Generation sagt, ey Leute, fahrt mal bitte wieder ein paar Stufen runter, sonst stehen wir wieder ganz, wir stehen ja jetzt schon wieder ganz blöd in der Presse und nachher beschweren sich wieder alle älteren Generationen über die Generation Z, dass wir so unverantwortlich handeln. Naja.
Das andere, Fabian, ich meine, also das eine heißt ja, bei Demonstrationen läuft man Gefahr, Querdenker zu sein. Auf den Parks, in die Parks will man nicht gehen. Aber warum rufst du eigentlich nicht deine Friday for Future Leute auf und sagst, komm, lasst wir uns hier mal wieder Aktionen machen, denn eines passiert ja. Das ganze Thema Klima gerät gerade unter die Räder.
Ja, Thomas, da kann ich dich aber beruhigen.
Und warum, eigentlich müsste doch Eigentlich müsste doch die Luisa und du, ihr müsstet doch eigentlich im Grunde sagen, so, aufhören mit Halloween. Das ist ja wie im venezianischen Karneval, sondern bitte, Regierung, mach dein Geschäft. Und vor allem jetzt geht es darum, dass wir auf der einen Seite das Thema Klimawandel wieder anpacken und auf der anderen Seite das Thema Wiederaufbau in der Wirtschaft, würde ich dazu fügen.
Ja, Thomas, ich kann dich beruhigen, um mal da kurz mein Statement so abzugeben. Also zum einen möchten wir weiterhin Krisen nicht gegenüberstellen. Also die Corona-Krise muss genauso ernst genommen werden wie selbstverständlich auch die Klimakrise. Auf der anderen Seite, es gab eine relativ große Netzdemo, so groß wie halt ein Netzstreik am Ende dann auch sein kann. Da hast du eben halt nicht diese Bilder von Millionen Menschen auf den Straßen. Aber vor 2 Wochen war die in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und europaweit. In Berlin haben wir zum Beispiel natürlich mit Abstand und Maske auf der, wie heißt sie denn, auf der Brücke Ecke Friedrichshain, ich komme jetzt auf den Namen nicht, hast du gesehen, genau, also es gab mehrere Aktionen, es ist natürlich gerade, also es ist ein schmaler Grat zwischen, wir wollen ein gutes Bild machen, wir wollen Aufmerksamkeit schaffen, wir wollen zeigen, dass wir präsent sind, aber auf der anderen Seite müssen wir uns selbstverständlich auch an die Corona-Maßnahmen halten und wollen nicht dafür sorgen, dass eine Fridays for Future-Demo der nächste Corona-Hotspot wird, aber auch an Luisa Neubauer ist weiterhin sehr aktiv. Und ich ziehe auch nach wie vor meinen Hut vor ihr. Ich habe großen Respekt auch vor diesem Antrieb. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt momentan schläft. Also ich bin weiterhin beeindruckt und ich denke, dass auch in den nächsten Wochen Fridays for Future sich nicht unterbekommen lässt. Jetzt aber mal wirklich zu deinem Punkt. Was macht dich denn wütend oder worüber denkst du denn gerade intensiv nach?
Also wir haben uns ja, ohne uns abzustimmen, haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht und eigentlich, wir können die Diskussion genau fortsetzen. Mich macht eigentlich wütend und auch richtig besorgt, dass die junge Generation eigentlich Law and Order ist und eigentlich Verbote schätzt. Und wenn ihr was nicht passt und mehrfach nicht passt, dass sie dann nach Verboten ruft. Egal, ob das jetzt... ich meine, wir haben das immer schon diskutiert, aber es wiederholt sich halt, egal ob das Thema Tempolimit auf Autobahnen ist, wo Verbote sein sollen, egal ob das der Dieselmotor ist, obwohl wir heute Technologien haben, die das Stickoxid signifikant senkt, sogar unter die harten europäischen Grenzwerte. Ne, dem Diesel soll wirklich der Garaus gemacht werden, bis rein. Ich meine, gut, es bist jetzt in dem Fall, ich weiß gar nicht, aber vielleicht bist du auch dabei. Die sagen im Grunde, wie viele Grüne, wir brauchen keine Einfamilienhäuser mehr und keine Reihenhäuser mehr, weil die alle mal zu viel Energie verbrauchen. Und im Grunde knappen Wohnraum noch weiter einschränken. So, also dass wir in einer solchen Welt sind, wo im Grunde das Verbot immer gleich die Lösung ist für etwas, was einem nicht passt.
Naja, das, also gerade wenn man mit dieser Verbotsmethodik ankommt, das wird ja gerne von vielen Klimagegnern auch genutzt. Ich habe da einen sehr schönen Post gesehen von Jan Böhmermann tatsächlich, ich glaube auf Twitter war das ein Bild. Oben sahst du eine Straße, die vollkommen überfüllt von Autos war, und darunter sahst du halt eine autofreie, quasi die gleiche Straße als autofreie Straße, wo Menschen zu Fuß drüber gelaufen sind, wo Fahrradfahrer drüber gefahren sind, wo auch Fahrradplätze an den Seiten befestigt waren, und unten stand halt quasi Verbot, das, was man immer als Verbot bezeichnet, und oben Freiheit. Ja, im Stau eingequetscht zwischen ganz vielen Dieselfahrzeugen zu stecken, wird in Deutschland als Freiheit...
Also für dich ist Böhmermann ein Klimaleugner.
Nein, im Gegenteil. Böhmermann hat also, dass dieses Bild zeigt halt, dass gerade Menschen wie ich oft, also dass unsere Ansätze oft irgendwie als so eine Verbotspolitik abgestempelt sind, obwohl sie, naja, wenn du sie mal ganz nüchtern betrachtest, viel freier wirken, finde ich zumindest. Also eine überfüllte Straße, weißt du, wo Dieselmotoren knattern, die sowohl nicht gut für ein Stadtbild ist, ja, die einen nicht wirklich weiterbringt, die nur zu einem Stau führt und die auch nicht gut für diesen Planeten ist, das ist doch keine Freiheit.
Ja, aber du tust ja, dein Gefühl ist plötzlich das Gefühl für alle.
Ja,
aber
guck mal, nee, auch wenn du gerade...
Noch um was, ich wollte ja noch mal sagen, was mich wirklich wütend macht. Dass eine Minderheit von Menschen ihr Sentiment, ihre Gefühlslage, ihre Einschätzung dem Rest aufdrückt.
Wir wollen das ja nicht aufdrücken.
Und wenn das nicht ganz schnell hier oben umgedreht ist und man sich richtig benimmt, dann wird nach Verboten gerufen.
Na Thomas, das Problem ist, dass wir ja eigentlich gerade Anreize schaffen wollen. Relativ harmlose Anreize.
Was Anreize?
Ja, Anreize zum Beispiel gerade, was ein modernes Stadtbild angeht. In der Stadt der Zukunft müssen wir einfach vom Individualverkehr wegkommen. Das sehe aber nicht nur ich so, das sieht nicht nur eine kleine Minderheit so, das sehen nahezu alle Verkehrsexperten und WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, so. Das heißt...
Ja, du, da bin ich ja auch bei dir. Ich habe jetzt über drei Verbote gesprochen. Das Thema Reihen- und Einfamilienhaus, das Thema Verbrenner und das Thema Tempolimit.
Ich glaube, das Thema Reihen- und Einfamilienhaus wurde auch ein bisschen, ich bin ja kein Politiker von den Grünen, ne? Ich kann dazu jetzt auch kein Statement quasi für die Grünen abgeben. Ja, ich glaube, das wurde ein wenig missverstanden. Es geht eher darum, dass wir Wohnraum geschickter nutzen und dass wir jetzt schon, wo wir ein...
Nee, ich habe mich da schon damals relativ schlau gemacht. Das Hamburger Bezirksamt, ich glaube, es war Nord, hat tatsächlich ein Verbot von Reihen- und Einfamilienhäusern gemacht. Und dann hat ein führender Grünen-Politiker dann dazugefügt, er will ja nicht die vier eigenen Wände verbieten. Ja, aber das heißt im Grunde, aber das ein und Reihenhaus, das will er verbieten. Nur, dass du noch vier Wände hast, das ist erlaubt. Und jetzt kommt noch eins dazu. Dieser Bezirksamtsvorsteher hat es in einer Art und Weise gemacht, dass die Bürgerbeteiligung ausgehebelt worden ist. Das heißt, die Bürger konnten gar nicht mehr Einfluss nehmen auf das Planungsverfahren. So, und das finde ich schon eine, das finde ich schon eine Sauerei. Und dass das so lief.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin in dem Thema, und wie gesagt, ich bin auch kein Politiker von den Grünen. Ich bin ja auch nicht Parteimitglied der Grünen. Ich bin ein, glaube ich, sehr grün politisch denkender Mensch, aber gerade was das explizite Thema angeht, bin ich auch nicht wirklich auf dem aktuellsten Stand und müsste mich da mal weiter reinlesen. Aber du hast gerade eben zum Beispiel auch ein Tempolimit auf Autobahnen angesprochen. Und ich finde es erstaunlich, auch dass da immer wieder so eine unglaublich hitzige Diskussion entsteht. Wir sind halt in Europa die einzige Nation, die überhaupt Autobahnen hat, wo es kein Tempolimit gibt und ein Verbot auch, also beziehungsweise, dass man ein Tempolimit einführt, ist in meinen Augen jetzt auch nicht wieder so eine Sache von, man schränkt da eine Freiheit ein. Es geht ja vor allem um Sicherheit. Ja, es geht darum, dass Unfälle statistisch bewiesen reduziert werden, wenn es eben gewisse Tempolimits auf Autobahnen gibt.
Aber ein lieber Herr Habeck sagt ganz nüchtern, wenn es heute schon möglich ist, Schulen und Kirchen zu schließen, dann sind ja auch solche Freiheitseingriffe ganz normal.
Ja, aber ein Tempolimit, ist das ein Freiheitseingriff?
Ja, er hat das so genannt.
Ja, aber du kannst ja trotzdem weiter ein Auto fahren. Halt nur nicht so schnell, wie du willst, ne?
Ja. Es ist schon ein Freiheitseingriff in das Autofahren.
Ja, aber einer...
Genauso wie das Verbot von Einfamilienhäusern und von Reihenhäusern ein Eingriff ist in deine Eigentumsfreiheit.
Ja, erstens denke ich, beide Themen kannst du nicht.
Ja. Verstehst du? Jetzt könnte ich durchaus sogar eine gewisse Sympathie haben und könnte sagen, naja, also wollen wir da wirklich an diesem Tempolimit noch auf. Aber der entscheidende Punkt ist, es ist doch ein Baustein in der Reihe, wo im Grunde relativ nonchalant im Grunde Freiheitsrechte eingeschränkt werden.
Du, also...
Das macht mich wütend.
Ja, also abschließend...
Dass man im Grunde gar nicht mehr nachdenkt und sagt, da gibt es Freiheitsrechte.
ich möchte deine Wut nicht aberkennen, aber auf der anderen Seite, und ich möchte auch jetzt keine wirren Vergleiche ziehen, aber es gibt so viele Teile dieser Welt, da werden wirklich Freiheitsrechte unglaublich stark eingeschränkt. Und wenn man darüber spricht, ob man auf einer Autobahn jetzt halt nicht mehr 150, sondern nur irgendwie 120 oder 130 fahren darf, also in meinen Augen ist das auch wieder so eine sehr deutsche Diskussion. Und also, mein Gott, was ist das denn für eine Freiheit? Mann, du kannst doch weiterhin Auto fahren. Du musst halt nur ein bisschen vom Gas runtergehen und sorgst.
Nein, die Amerikaner haben über ihre Stahlfabriken genauso diskutiert. Und die Amerikaner haben über das, die chinesischen Exporte und genauso diskutiert. Und was ja im Grunde passiert. Und insofern ist hinter dieser Freiheitseinschränkung, da steckt ja ein klares Motiv. Ich will den Verbrennermotor kaputt machen.
Nee, ich will Menschenleben schützen und ich will dafür sorgen, dass es halt diesem Planeten ein bisschen besser geht. Wäre mein Motiv dahinter. Weil Elektroautos können halt auch schnell fahren, ne?
Ja, natürlich können sie schnell fahren. Aber der Angriff geht ja zuallererst mal auf die existierende Autoflotte in diesem Lande. Und da soll alles gemacht werden, um dem Autofahrer sein Auto im Grunde sozusagen unlieb zu machen und ihn umzuerziehen. So, und das sind Themen, die mich wirklich zornig machen.
Also wie gesagt, dein Zorn will ich dir nicht absprechen, aber meine Meinung ist da eine ganz klare, eine andere. Aber ich würde gerne zu meinem zweiten wütenden Punkt kommen. Ich finde es super, auch dass wir uns mal wieder so ein bisschen in die Haare bekommen. Ich habe vorhin auf Twitter, ich habe den Username bzw. den Tweet jetzt leider verloren, aber ich habe einen sehr, ich finde zumindest ekelhaften Tweet gelesen, wo jemand sich darüber lustig gemacht hat, wenn jetzt Ausgangssperren herrschen, was denn dann obdachlose Menschen, Menschen ohne ein Dach über dem Kopf machen würden. Und so ein bisschen auf eine, ja, ich fand es nicht wirklich witzig nach dem Motto, ja, dann müssen aber auch Obdachlose um 22, zwischen 22 und 5 Uhr oder zwischen 21 und 6 Uhr die Straßen räumen. Und ich möchte mich nicht als Helden hier irgendwie aufspielen. Ich habe aber, als ich in Köln noch gewohnt habe, immer mal wieder bei der Obdachlosenhilfe mich engagiert. Nicht täglich und wie gesagt auch nicht jetzt, dass ich da von einem Beruf sprechen kann. Aber dadurch habe ich halt eben Menschen wirklich, also Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, die nicht wissen, wie sie sich täglich ernähren sollen, wo sie überhaupt am Abend schlafen, wo sie ihr Essen herbekommen, die habe ich getroffen. Und ich finde, es ist eine Schande, wie wir in Deutschland, aber auch in anderen Teilen dieser Welt über Menschen, die auf der Straße leben müssen, sprechen, wie wir auch diese Gruppe stigmatisieren. Und weil auch ich hab auch gemerkt, als ich dann mit Freunden darüber gesprochen habe, die haben mich dann gefragt, ob das nicht ekelhaft sei, ob die denn nicht alle stinken würden, ob ich denn die ganze Zeit quasi desinfizieren würde, ob ich schon auch vor Corona eine Maske, einen Schutzanzug tragen würde, wo ich auch gesagt habe, ey, ganz viele Menschen in, auch gerade wie gesagt in Köln, die ich da, wir haben denen halt immer Essen gebracht oder Kleidung gebracht, die ich auf der Straße getroffen habe, du würdest nicht denken, dass die obdachlos sind. Ja, das sind Menschen wie du und ich, teilweise wirklich, wirklich gepflegt, teilweise, also dieses Stereotyp eines Obdachlosen, der den ganzen Tag nur da vorm Laden sitzt und auf ein paar Cent hofft und nicht gepflegt ist und stinkt und irgendwie nur Alkohol trinkt und sonst noch was für Drogen nimmt, das ist sowas von überholt und falsch. Und jetzt auch gerade, wenn der, was auch wieder die Corona-Politik angeht, ich habe das Gefühl, dass auch Menschen auf der Straße vollkommen vergessen werden. Also, woher bekommen die denn zum Beispiel FFP2-Masken? Woher bekommen die medizinische Schutzmasken? Woher sollen die Mittel denn auftreiben, um Desinfektionsmittel zu besorgen? Ja, Leute wie ich, die mal ehrenamtlich so ein bisschen ausgeholfen haben, die haben natürlich immer mal wieder auch Masken verteilt und auch immer mal wieder Desinfektionsmittel verteilt. Aber auch hier wird wieder eine Gruppe von Menschen, eine nicht zu unterschätzende Gruppe von Menschen, ja, das sind halt eben nicht nur auch in Köln, das sind nicht nur über 5 oder 6 oder 10 Menschen, die werden einfach schlichtweg vergessen. Und wir, denen es deutlich besser geht, machen uns dann auf Twitter darüber lustig. Und das macht mich wütend.
Ja, also das verstehe ich. Also da werden wir wahrscheinlich keinen Punkt haben, wo wir streiten. Mein Partner Steven, der arbeitet im Obdachlosenzentrum und er ist verantwortlich dafür, dass die Waschmaschinen gut zugeteilt werden für die Reinigung von Wäsche und die Duschen etc. Und er schenkt Kaffee aus und Semmel, falls der Bäcker vorbeikommt. Und es gibt wahrscheinlich ist es eine sechsstellige Zahl von Menschen in diesem Lande, die obdachlos ist. So, und also das, ja, die waren schon im Grunde vor, die waren schon vor Corona ein Opfer und sind es erst recht jetzt, weil sie natürlich noch mehr als Aussätzige fast behandelt werden, wie du ja im Grunde an der Reaktion von dem einen oder anderen deiner Bekannten, wie das ja dann deutlich wird. Und da bin ich wirklich bei dir. Wir müssen im Grunde alles tun. Erstens, um denen dieses schwierige Leben auf der einen Seite ein bisschen leichter zu machen durch solche Obdachlosenzentren, durch die Möglichkeit, auch Schlafstellen zu haben, bis rein in die Vermittlung von Wohnungen und die Rückkehr in das, was man normales bürgerliches Leben nennt. Ja, also da bin ich, das ist etwas, ich sitze da manchmal beim Abendessen und sage, Steven, erzähl mir mal, wie das gewesen ist heute. Und ich bin eigentlich, ich bewundere ihn. Ich bewundere auch dich.
Nein, ich mach, ich nein, nein, naja.
Doch, ich sag das mal so. Nimm das einfach auch mal hin.
Ja.
Weil ich habe meine Sachen, für die ich mich freue, die habe ich oft in der Wirtschaft gemacht und dort geholfen. Aber ich finde es wahnsinnig toll, wenn jemand seinen eigenen Sektor überwindet und sagt, okay, ich bin jetzt in dem Feld, bin ich aktiv für die Gemeinschaft.
Also ich habe halt aus meiner Wut und aus meinem Frust jetzt geschlossen, also man kann natürlich auch aus Wut, finde ich, immer positive Konsequenzen ziehen. Und ich habe für mich jetzt beschlossen, dass ich auch gerade in Köln bei der Obdachlosenhilfe wieder mal ein bisschen auch meinen Teil zu beitragen möchte und dass ich gerade Corona-Schutzmasken oder auch Desinfektionsmittel spenden möchte und zur Verfügung stellen möchte, weil, das muss man ja auch bedenken, Menschen, die auf der Straße leben, viele, die ich da getroffen habe, die leben logischerweise in sehr eng geschlossenen Gemeinschaften, weil die sich auch gegenseitig supporten, weil sie viel untereinander teilen. Also Abstand halten ist da ziemlich schwierig und auch wieder respektlos, wenn man denen jetzt vorschreibt, ihr dürft euch nicht mehr untereinander treffen. Die supporten sich halt unglaublich stark. Heißt, wenn man da aber hingeht und die auch mit Masken, mit Desinfektionsmitteln, mit allen Mitteln versorgt, die irgendwie ein bisschen dazu beitragen können, dass sich in diesen Kreisen auch ein Coronavirus nicht stark ausbreitet, denke ich, setzt man schon die richtigen Impulse. So.
Sag mir mal, also es würde mich wirklich interessieren, jetzt in Köln gibt es da eine organisierte Unterstützung mit FFP2-Masken für obdachlose Menschen oder gibt es das gar nicht?
Naja, nicht wirklich. Also es wird gespendet, Gott sei Dank. Auch die, also Straßenwächter heißen sie, bekommen Hilfe und Support. Aber natürlich also auch nicht ausreichend. Ja, wenn ich jetzt dahin fahre und ich spende 100 Masken, die sind in ein paar Stunden weg. Also das hält immer nur über kurze Dauer an. Und ich müsste aber auch da mit dem Dennis, heißt der, von den Straßenwächtern, der das organisiert, nochmal genauer sprechen. Aber grundsätzlich freuen die sich über jede Spende, die in einer gewissen Form konstruktiv ist. Also ich sag mal, über eine durchlöcherte Hose freut sich dann niemand. Aber über Schutzmasken, über gutes Essen, über gute Kleidung, über Zahnbürsten, über Shampoos etc. Sind sie immer sehr, sehr dankbar. So, zu deinem letzten Hassthema oder besorgniserregenden Thema.
Wut, Zorn, Hass. Was auch immer. Ja, wobei es ist weniger ein Hassthema, sondern ich mokiere mich. Und zwar, ich meine, ich bin über 70 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben unterschiedlichste Rollen gemacht. Ich war junge Führungskraft. Ich war Wirtschaftsmanager. Ich war Autor und Kolumnist. Ich war Redner. Ich habe Vorlesungen gehalten, manchmal 40, 50 im Jahr an Hochschulen, bin jetzt Politiker und eigentlich schaut mich die Welt heute nur noch als der FDP-Politiker Thomas Sattelberger an. Also das ist wie wenn du sozusagen nur noch in einer bestimmten Lebensphase gesehen wirst. Oder wenn du automatisch reingezogen wirst, so nach dem Motto, Politiker sind sowieso Berufspolitiker und deswegen, und der ist in der FDP. Ne? Und sozusagen die ganze die ganze Fülle und Reichhaltigkeit meiner Arbeit gar nicht gesehen wird. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mich beschäftigt ja, 100.000 Menschen in dieser Republik sind in wissenschaftlichen Organisationen tätig. Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute. Dann wahrscheinlich noch mal Hunderttausende in den Hochschulen. So, und die haben zum Beispiel ganz wenig Talentmanagement oder Personalentwicklung. Und da habe ich mich vor kurzem mit einer renommierten Wissenschaftlerin, die auch Funktionen hat, in Wissenschaftsorganisationen unterhalten und habe im Grunde Möglichkeiten genannt, wie man diesem Thema beikommen kann. Dann guckt die mich an, wie wenn ich Parteipropaganda gemacht habe. Oder die weiß überhaupt nicht, dass ich im Grunde 40 Jahre meines Lebens mich mit Talentmanagement beschäftigt habe, sondern ich stecke da in dem Silo drin, FDP-Parteipolitiker, Bundestagsabgeordneter. Ne, der hat doch damit nichts zu reden. So, und das finde ich, das tut mir schon, also wütend macht mich nicht, aber es tut mir weh.
Das ist schon erstaunlich. Ich glaube, viele Menschen würden sich, also gerade auch Abgeordneter einer Partei zu sein, das ist ja auch, das musst du ja erstmal schaffen. Und ich glaube, die Menschen in meinem Kreis, die ich kenne, die wären glücklich, wenn sie überhaupt dieses Amt inne hätten und man sie nur in diesem Amt sehen würde. Aber ich kann dich natürlich schon nachvollziehen. Das ging mir, also ich habe nicht ein Leben hinter mir, wie du es hast, und ich bin auch nicht Bundestagsabgeordneter. Aber gerade auch YouTuber, wie ich es ja damals auch war, wurden auch oft als einfach nur YouTuber abgestempelt. Und egal, was man drumherum gemacht hat, ob ich jetzt bei Fridays for Future ein Musikvideo organisiert habe, du wirst nicht Klimaaktivist genannt, du bleibst halt weiterhin der YouTuber. Auch, ich sag mal, ein Rezo hatte damit stark zu kämpfen, bis man überhaupt mal aus dieser Bubble rauskommt, bis man mehr ernst genommen wird und nicht nur als der lustige Typ von der Internetplattform wahrgenommen wird. Also ich denke, das Problem, was du beschreibst, dass man gerne in eine Schublade gesteckt wird und auch nur in dieser Schublade dann gesehen wird, damit haben ja viele Leute zu kämpfen. Und ich kann dich aber da auch ein wenig nachvollziehen. Also ich kann das verstehen.
Ja, wie geht es denn dir beispielsweise? Ich meine, da heißt es immer der Umweltaktivist und Influencer Fabian.
Ne, das ist ja immerhin, also das ist ja schon ein bisschen breit gefächerter. Also wenn man nur mich Influencer nennen würde, da hätte ich ein Problem, glaube ich, mit.
Achso, du meinst, das tut dich schon zufriedenstellen.
Ja, also es ist immerhin, also das wäre so, als würde man bei dir sagen, der Abgeordnete und ehemalige Topmanager. Da deckt man schon mal so ein bisschen mehr von der Reichweite ab.
Dir ist schon bewusst, dass dahinter alle Inhalte verloren.
Ja, ich glaube aber, also ich glaube, das machen Menschen oft aber auch nicht bösartig. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand, du bist in einem Podcast zu Gast und jemand recherchiert über dich und kündigt dich dann an. Es ist natürlich, also es wäre eine unglaublich lange Ankündigung, wenn man alles auflistet, was du so gemacht hast. Da ist es natürlich einfacher, wenn man sagt, der Bundestagsabgeordnete, der ehemalige Topmanager, so wie ich das hier in diesem Podcast auch mache. Ja. Wenn ich alles aufzähle, Thomas, dann habe ich hier 20 Minuten verloren, um erstmal dein ganzes Leben aufzulisten.
Ja, aber Fabian, du bist ja auch Moderator. Eigentlich, ich sag mal, respektvolle Begegnung mit jemand anders heißt ja, dass ich mich ein Stück schlau mache vorher. So, dann muss ich nicht seine ganzen Stationen oder ihre ganzen Stationen aufzählen. Das ist überhaupt nicht der Punkt.
Wie sollte man dich denn ankündigen? Also man fängt dann an mit Thomas Sattelberger.
Thomas Sattelberger hat in diesem Lande Wichtiges getan fürs Talentmanagement. Und jetzt ist er jemand, der das Thema Schule und Innovation im Bundestag treibt. So, Punkt. So, und damit beginne ich sozusagen Inhalte und nicht Titel oder statt irgendwelche normalen Stationen aufzurollen, sondern ich zeige eigentlich auch, dass ich mich mit den Menschen beschäftigt habe. So, und bei dir, ich meine, Fabian, das ist ja, du hast einen tollen Online-Auftritt gemacht für Friday for Future.
Ja, unter anderem, ja.
Ja, ja zum Beispiel. Und du moderierst wichtige, spannende Themen im öffentlichen, im Fernsehen, im Rundfunk, wie auch immer. So, und da beginnt eigentlich, ja, ich sag mal, da wirst du menschlich und bist nicht nur der Influencer und ich nur, nicht nur der FDP-Politiker.
Also wenn ich das so ein bisschen da bei dir gerade raushöre, ich glaube auch, wenn man als Politiker in diese Abgeordnetenschublade gesteckt wird, dann wird man auch oft ein bisschen mehr wie so eine Maschine, wie die Abgeordnetenmaschine angesehen. Und ich stimme dir zu, ein
Wie die Augsburger Puppenbühne. Ja, du bist halt, das ist einer von diesen 704 Abgeordneten, und da zieht man dran. So, und eigentlich die Persönlichkeiten hinter diesen 700, wobei du wieder genügend schwarze Schafe hast, über das haben wir ja auch schon gesprochen. Ja, aber die Persönlichkeiten sind ungeheuer spannend. Und da werden möglicherweise, wenn man das so macht, wie ich da sage, möglicherweise Stereotype aufgebrochen.
Ja, also ich finde, ich kann dich vollkommen verstehen. Ich habe das ja auch hier im Podcast gemerkt, wenn ich Gäste angekündigt habe, dass das oft gar nicht so einfach war, das in einem Satz zu beschreiben. Und deswegen habe ich ja oft den ganz einfachen Trick gezogen, dass ich die Leute sich selbst hab vorstellen lassen. Und das halte ich aber oft auch gar nicht für so blöd, weil ich glaube, man kann sich ja selbst auch am besten präsentieren oder zumindest so präsentieren, wie man gerne gesehen wird. Und das wäre vielleicht mein Vorschlag für dich, für deine nächsten Auftritte. Frage, ob du selbst einfach sagen kannst, wer du bist. So, dann hast du nämlich das Zepter, das Ruder in der Hand.
Du meinst das Selbstbestimmungsrecht über die eigene Identität?
Ja, dann kannst du ja auch irgendwas ausdenken. Kannst ja sagen, dass du Zauberer bist. Weiß ich nicht. Oder irgendwas Lustiges, irgendwas, was gar nicht stimmt. Mach doch mal in deinem.
Was würdest du sagen, wer du bist?
Boah, ist ganz, ganz. Aber ich habe gerade überlegt, ich würde gerne das nächste Mal, ich glaube, das nächste Mal in der Live-Sendung sage ich einfach irgendwas, was absolut nicht stimmt. Weiß ich nicht, Dachdecker. Ja? Profikoch. Irgendwas, was gar nicht in meine Richtung geht. Mach das doch auch mal. Wenn du das nächste Mal irgendwo ein Interview gibst, denk dir doch irgendwas aus, was nicht stimmt. Oder irgendeine Eigenschaft von dir, die total irrelevant ist. Und das sagst du einfach.
Ja gut, aber ich meine, wenn du jetzt was sagen würdest, was stimmt. Wie würdest du eigentlich gerne, um aus der Schublade rauszukommen, der Influencer mit den blauen Haaren?
Ja, ich bin mit, also wenn ich Moderator, Aktivist, Influencer sage, da bin ich schon relativ zufrieden mit. Also das, also wie gesagt, weil aber alles andere, wenn man noch tiefer einsteigt, da verhaspelt man sich, da erzählt man viel zu viel, da fängt man ja schon mit so einer Kurzbiografie an. Also ich finde tatsächlich Influencer, Moderator, Aktivist, das ist in meinen Augen gar nicht schlimm, also für mich.
Okay, wunderbar. Vielleicht siehst du das in 50 Jahren anders.
Ja, wenn ich so viel in 50 Jahren gemacht habe, wie du das in deinem Leben getan hast, dann sehe ich das bestimmt anders. Wie gesagt, ich kann dich da auch in dem Punkt vollkommen verstehen. Ich schaue aber auch gerade hier wieder auf die Uhren. Wir müssen langsam wieder zum Ende dieser Folge kommen.
So, wir hatten ja einen friedfertigen Teil am Schluss und wir hatten den hakigen Teil am Anfang.
Ja, ist auch mal ganz gut. Ein durchmischter Podcast. Mich würde natürlich mal interessieren, auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, was sind denn so eure Wut? Themen. Ich glaube, da wird viel auch über Corona kommen, aber vielleicht auch andere politische und gesellschaftlich relevante Themen. Was macht euch denn gerade wütend oder was reizt euch oder wo denkt ihr gerade viel drüber nach? Schreibt uns das gerne mal und ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß in Bayern. Thomas, ich hoffe, du leidest nicht unter Ausgangssperren und kannst trotzdem die Ostertage genießen.
Ich leide unter der Politik.
Ja gut, aber das hast du, darüber haben wir ja auch in diesem Podcast schon genügend gesprochen und ich wünsche allen anderen auch jetzt noch schöne restliche Osterfeiertage und haltet es, steht es durch, macht's gut, ciao.
Tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.